Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für diesen Abend. Danken dir, dass du zu uns reden willst, auch aus diesem Lebensbild, aus dem, was du durch dein Wort und durch deinen Geist gewirkt hast im Leben des Johann Onken. Und wir bitten dich, dass wir aufmerken, dass wir hörbereite sind, lernbereite, dass wir solche sind, die nicht einfach durch ihr Leben stolpern und dass unser Leben nicht irgendwie abläuft und nach eigenem Gutdünken, eigenen Maßstäben oder dass wir uns treiben lassen, sondern dass wir uns an dir und deinem Wort orientieren. Und da danken wir dir für diese Tage jetzt hier und auch für diesen Abend. Amen.
Wenn wir uns die heutige kirchliche Situation in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass wir auf protestantischer Seite auf der einen Seite die großen Kirchen haben, die evangelisch-lutherische, auch die reformierte Kirche, die unierte Kirche, und dass wir daneben einen breit gefächerten Teppich haben an vielen verschiedenen religiösen Gemeinschaften. Das sind einerseits die sogenannten landeskirchlichen Gemeinschaften, zusammengefasst zum größten Teil in dem sogenannten Gnadauer Verband. Und dann sind da die große Zahl von Freikirchen, die heute in Deutschland ihre Arbeit tun. Allen voran von der Größe sind das die Baptistengemeinden. Die Baptistengemeinden haben zahlenmäßig die größte Mitgliederzahl mit etwas über 80.000 Mitgliedern. Das ist im Vergleich zu amerikanischen Verhältnissen nichts, aber in Deutschland ist das die größte, zahlenmäßig größte evangelische Freikirche. Die nächstgrößere, eben die freien evangelischen Gemeinden, die haben so knapp 45.000. Also da merken wir, das ist dann etwas mehr als die Hälfte, aber schon mit deutlichem Abstand. Und dann gibt es eben zahlreiche andere Gemeinden und Gemeinschaften. Wir kennen heute die Brüdergemeinden mit ihren verschiedenen Schattierungen, die es dort gibt, die zum Teil ja mit den Baptisten zusammenarbeiten, eben Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden und zum Teil unabhängig sind. Daneben kennen wir auch noch zahlreiche andere Gemeinden und Gemeinschaften, unter anderem die FEGs, habe ich ja genannt, die freien evangelischen. Dieser Zustand, den wir da kennen, der ist entstanden in dem 19. Jahrhundert. Das heißt, fast alle der Gemeinden und Gemeinschaften, die wir heute kennen, mit Ausnahme der Mennoniten und mit Ausnahme der evangelischen Kirche, sind dann im 19. Jahrhundert in der Weise entstanden, wie wir sie heute kennen. Auch alle die großen freien Werke am Rande der Kirche haben ihre Entstehungszeit gerade da. Zum Beispiel St. Krishona mit dem Krishona Gemeinschaftsverband im 19. Jahrhundert entstanden. Bad Liebenzell im 19. Jahrhundert entstanden. Oder die Bodeschwingschen Anstalten im 19. Jahrhundert entstanden. Manche christliche Werke, auch die heute gar nicht mehr existieren, die eine Blütezeit gehabt haben im 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel der Bertelsmann Verlag. Den gibt es ja bis heute immer noch. Wenigen ist bekannt, dass der Bertelsmann Verlag die ersten 50 Jahre der Verlag der Erweckungsbewegung in Deutschland gewesen war. Der Karl Bertelsmann war ein Frommer, der sich unter der Predigt von Pastor Volkening in der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung bekehrt hatte. Und dann die ersten 50 Jahre, also solange er noch lebte, hatte er fromme Gesangbücher, christliche Schriften über die Weltmission und all sowas herausgebracht. Und erst sein Schwiegersohn nach ihm, der hatte gemerkt, dass es mit weltlichen Romanen noch mehr Geld zu verdienen gibt als mit Gesangbüchern, und dann hat er das etwas umgesteuert, und heute ist das den Mitarbeitern des Bertelsmann Verlags eher etwas peinlich, dass es da so eine fromme Geschichte gibt. Ich hatte vor Jahren mal einen Aufsatz darüber geschrieben, habe dann auch in ihre Archiven recherchiert, und da war das eben, spürte ich immer so diese Distanz, naja, das ist so, das ist ein bisschen peinlich, die fromme Vergangenheit, nicht, da früher, ja, heute sind wir weltoffen, heute sind wir, naja, heute ist der Bertelsmann Verlag das größte Medienunternehmen Europas, mit mehreren Fernsehsendern, verschiedenen Zeitschriften. Da gehören allein 10 verschiedene Verlagshäuser heute dazu. Also größte Medienunternehmen Europas, Anfänge in der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Und da merken wir zahlreiche Werke, manche, die heute noch fromm sind, und manche, die schon untergegangen sind oder sich anders orientiert haben, haben im 19. Jahrhundert ihren Anfang. Wenn wir am Ende des 18. Jahrhunderts gelebt hätten, dann hätten wir einen großen Pessimismus gehabt, was den christlichen Glauben angeht. Weil im Ende des 18. Jahrhunderts, da dominierte die Aufklärung. Der Prophet der Zeit war Kant, Immanuel Kant. Der war zwar nicht atheistisch, nein, er hatte sich als Christ verstanden, aber mehr als deistischer Christ. Das heißt, er ging davon aus, ja gut, Gott gibt es. Er ging auch davon aus, die Bibel ist schon das Beste, was wir von Gott wissen können, aber das ist alles ja so ein bisschen bildlich zu verstehen. Wir bleiben mal dabei bestehen, die 10 Gebote und die Existenz Gottes, aber dass Jesus sterben musste, die Sünde, Himmel und Hölle, naja, da sind wir alle rüber hinaus. Wir sind ja aufgeklärt. Das war die Zeit der Aufklärung und Immanuel Kant war deren bekanntester Vertreter im deutschsprachigen Raum. Und in dieser Zeit, da war der Pietismus stark zurückgegangen. Die pietistischen Kreise sind geschrumpft. Wer damals etwas auf sich hielt, gehörte zur Aufklärung. Das war der Fortschritt. Wer wissenschaftlich sein wollte, und das wollten viele Theologen sein, der war aufgeklärter Theologe. Es gab in der Zeit Theologen, die predigten eben von ihren Kanzeln mehr darüber, wie man die Schulbildung verbessern kann, wie man die Viehfütterung verbessern kann, wie man sich gesund ernähren kann. Das waren die Themen der Zeit. Man wollte Leute aufklären. Und der Höhepunkt dieser Aufklärung, oder ich würde auch sagen, der Tiefpunkt an der Aufklärung, war die Französische Revolution, wo man merkte, wohin der aufgeklärte Mensch führt und der aufgeklärte Geist. Wo man eine Schauspielerin in die Kirche Notre-Dame de Paris setzte, um sie als Göttin der Vernunft zu verehren. Wo man den Kalender umschreiben wollte, eine 10-Tage-Woche statt einer 7-Tage-Woche, weil die doch zu biblisch ist, einführen wollte. Alle Monatsnamen umbenannte. Man fing an, im Jahr Null der Revolution zu rechnen, weil man nicht mehr seit Jesus rechnen wollte, sondern seit der Revolution. Und man ermordete Zehntausende von Geistlichen, enteignete Klöster, brachte Christen und politisch orientierte Menschen um. Am Ende kam ein Blutbad und aus dem Blutbad kam dann Napoleon als Diktator. Und da merken wir, genau dahin führt es den gottlosen Menschen. Und viele Leute waren erstmal begeistert und nachher erschüttert, was eben durch die Aufklärung auch passieren kann, wenn man sie wortgetreu umsetzt. Eben es gibt keinen Gott mehr und der Mensch bestimmt alleine, was Gültigkeit hat und was nicht. Und in dieser Krisenphase herein, da fingen manche Menschen an, wieder nach Gott zu fragen und zu suchen, auch in Deutschland. Denn Napoleon eroberte ja Deutschland, es gab eine große Krise, weil man plötzlich unter dem starken Einfluss Frankreichs gewesen war. Und da entstanden erste Aufbrüche der Erweckungsbewegung. Und die bestimmte dann den Großteil des 19. Jahrhunderts. Und diese Erweckungsbewegung sind die Wurzeln der meisten Gemeinden und Gemeinschaften, die wir heute noch haben und zu denen viele von uns gehören oder sich heimisch darin fühlen. Und von daher ist es, glaube ich, gut, so einen Blick hineinzuwerfen in Entwicklungen dieses 19. Jahrhunderts, um zu sehen, was Gott dort getan hat. Denn das sind ja nicht nur einfach Menschen oder Bewegungen, sondern wir erkennen darin das Handeln Gottes, der Menschen berufen hat, manchmal sogar Menschen, denen es gar nicht in die Wiege gelegt war, so große geistliche Taten zu vollbringen. Und einer von denen ist Johann Gerd Onken. Johann Gerd Onken ist geboren 1800. Also hier haben wir wieder ein rundes Datum, lässt sich einfach merken. Und gestorben ist er 1884, also auch hier einfach 84 Jahre alt geworden, für das 19. Jahrhundert eine geradezu unglaubliche Lebenslänge. Denn im 19. Jahrhundert, industrielle Revolution, große Armut, große Seuchengefahr, auch in Deutschland, da war die Lebenserwartung eher so bei 45, durchschnittliche Lebenserwartung. Deshalb ist es fast ein Wunder, dass er dieses Alter erreicht hatte, Segen Gottes, könnten wir sagen. Geboren wurde er, wir würden heute sagen, unter prekären sozialen Bedingungen, am sozialen Brennpunkt, wir könnten sagen, vielleicht an der Patchwork-Familie, das gab es damals auch schon, nannte sich allerdings etwas anders, nämlich seine Mutter, die war nicht gläubig, nicht religiös engagiert, der Vater auch nicht. Der Vater war ein junger Mann, der stark politisch engagiert war und weil er sich dazu sehr aus dem Fenster lehnte, wurde er in Deutschland zur Verhaftung ausgeschrieben und so floh er schnell nach England, hat sich dort niedergelassen, hatte vorher aber noch mit seiner Freundin zusammen geschlafen, sodass sie schwanger war und er ließ sie dann schwanger alleine zurück. Damals war das ein Makel, den man sein Leben lang nicht los wurde. Man nannte das damals ein uneheliches Kind. Also das betone ich einmal so, wenn man heute in der Schule, ich habe auch einige Jahre als Lehrer gearbeitet, wenn man heute dem normalen Jugendlichen von unehelichen Kindern redet, dann guckt er einen seltsam an und fragt sich, was will der denn jetzt überhaupt? Ne? Weil ich meine, Ehe ist schon was ganz Exklusives und unehelicher, wo ist das Problem? Das ist doch eher der Normalfall. Aber damals war das gesellschaftlich absolut No-Go. Das geht in keinem Fall. Also hier war der Staat nicht christlich aufgewachsen, also Eltern nicht religiös und noch ohne einen Vater, der da war. Er wuchs dann zum großen Teil auf bei den Großeltern. Der Großvater war Perückenmacher in Varel in Norddeutschland. Da wuchs er auf, aber sie waren ärmlich. Die Mutter arbeitete noch so als Servierkraft im Restaurant, um da etwas Geld zusammenzubringen. Von der Mutter hatte er wenig. Sein Großvater starb schon, als er noch Kind war. So waren dann nur noch die Großmutter und die Mutter. Und die Mutter, naja, das war wohl irgendwie ihre Art. Die hatte dann 8 Jahre später eine Affäre mit einem zweiten Mann und das zweite uneheliche Kind von einem anderen Mann. Patchwork-Familie, nicht? Und so wie wuchsen die beiden Jungs auf, und zwar ohne Vater, auch ohne richtige Familie. Schon als 12-Jähriger hatte er mit zur Familieneinkunft beitragen müssen, indem er als Kegeljunge gearbeitet hat. Also Kegeljunge, das funktionierte damals so in der Gastwirtschaft, wo halt getrunken und geflucht worden ist, auch nicht unbedingt die beste Umgebung für einen 12-Jährigen. Da musste er dann bis spät abends hinten stehen am Ende der Kegelbahn und immer die Kegel wieder aufstellen, wenn die durch die Kugeln umgestoßen worden sind. Da gab es nicht viel Geld, aber zumindest ein kleines bisschen. Und das brauchte die Familie. Und hier greift Gott ein, so könnten wir es sagen, ohne dass der Johann Gerd Onken das erstmal merkt und ohne dass der da gebraucht wird, es merkt. So kommt nämlich ein schottischer Kaufmann, ein Herr Walker Anderson, kommt in die kleine Stadt, wickelt da Geschäfte ab und kommt ins Gespräch mit diesem jetzt schon 14-Jährigen oder noch 14-Jährigen Jungen und bietet ihn an, ihn mitzunehmen als Lehrling. Ich weiß nicht, wenn Sie Kinder haben, stellen Sie sich mal vor, mit 14 Jahren mit einem fremden Kaufmann ins Ausland. Und die Mutter hat nichts dagegen. Sie ist froh, sie hat einen Fresser zu Hause weniger, nicht? Also weniger für ihn zu sorgen. Und der geht in die Ausbildung. Er geht nach Schottland, in die Nähe von Edinburgh und wohnt dort eine Zeit lang. Und hier ist es die Mutter des Kaufmanns, die ist fromm. Und die nimmt den kleinen Johann Gerd, also klein eben mit 14 Jahren, nicht? Mit in eine Gemeinde. Und in der Gemeinde, da schenkt ihm ein Gemeindeglied ein Buch. Eigentlich auch relativ originell, nämlich das Buch war damals relativ bekannt in England und das handelte alle möglichen Grabinschriften ab, also da waren dann Grabinschriften und die wurden genommen als kleine Andachten, nicht? Also als Ausgangspunkt für Andachten. Ist ja eine originelle Sache, kenne ich heute nicht, wäre nochmal eine Idee, so die deutschen Friedhöfe abzugrasen und zu sehen, was da denn alles so steht, ob das erbaulich ist. Jedenfalls, Johann Gerd liest das und ist davon tief beeindruckt. Der hat früher mit Frömmigkeit wenig zu tun gehabt und das beeindruckt ihn tief. Das geht allerdings nur eine kurze Zeit lang und dann kommt er wenig später mit seinem Lehrherrn nach London und London ist die Großstadt und plötzlich will er von Kirche nichts mehr wissen und Gemeinde nichts mehr wissen. Er genießt das Großstadtleben. Er wohnt dort in einer Pension, da sind viele andere junge Leute und er geht feiern und tanzen und plötzlich passiert ihm ein Unfall. Er stürzt nämlich aus einer Kutsche, damals öffentliche Verkehrsmittel, und da verletzt er sich schwer und plötzlich kommt ihm zum Bewusstsein, hier hätte ich auch tot sein können. Und das führt zu einem neuen Überlegen, dass er doch in der Hand Gottes ist und die Pensionswirtin, also die Leiterin dieser Pension, die ist fromm und die nimmt ihn wieder mit in eine Gemeinde. Und durch sie lernt er Leute kennen, die in eine Methodistengemeinde nach London gehen und da bekehrt er sich. Und als er dann mit 22 Jahren mit seinem Lehrherrn nach Hamburg kommt, er hat dort wieder Geschäfte abzuwickeln, da entscheidet er sich, nicht mehr weiter als Lehrling oder als Handelsreisender unterwegs zu sein, sondern sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Er hatte in England Kontakt aufgebaut, einmal zu Spurgeon, den wir auch kennen, auch baptistischer Prediger in London, und auch zu der Continental Society, einer britischen Missionsgesellschaft, die, wie der Name es schon sagt, das Ziel hatte, das Evangelium auch auf den Kontinent, also nach Europa hineinzubringen von England aus. Und Sie sehen diesen jungen Mann, 22 Jahre alt, der sich kurz vorher bekehrt hatte, der Deutscher ist, der Kontakte nach Deutschland hat und so kommt er nach Hamburg. Johann Gerd ist begeistert vom Lesen der Bibel. Er liest intensiv in der Bibel und er schreibt plötzlich an seine Mutter, dass sie doch auch in der Bibel lesen soll, an seine Großmutter, dass sie doch auch in der Bibel lesen soll, dass sie prüfen soll, was da drin steht und dass das Leben bereichert. Und dann schreibt er auch von Hamburg und er sagt, Hamburg ist ein zweites Sodom, was hier alles ist. Jeder geht nur seiner Vergnügung nach und die Unmoral und das trifft ihn im Herzen. Er will diese Hamburger für Jesus Christus erreichen. 22-jähriger junger Mann, begeistert von Jesus Christus und von der Bibel. Und dann fängt er an, erst einmal nach örtlichen Gläubigen zu suchen. Er besucht eine kleine englische Gemeinde, die eher freikirchlich organisiert ist und er findet dann Kontakt zu einigen Mitgliedern der Erweckungsbewegung in Hamburg. Da ist insbesondere der lutherische Pfarrer Rautenberg und da ist Johann Hinrich Wiechern. Einige, die das jetzt, die Kirchengeschichte kennen, den sagen, oh, Wiechern, das war doch der Gründer des Rauen Hauses, dieser sozialdiakonischen Einrichtung, die bis heute in Hamburg existiert. Das war doch derjenige, der die innere Mission in Deutschland begründet hat und so weiter. Ja, der war mehr so in der Landeskirche, aber hier gab es nicht die Probleme. Der Onken dachte, er ein bisschen freikirchlich, die arbeiteten zusammen und gründeten in Hamburg die erste Sonntagsschule. Und zwar in der eher sozial bedürftigen Vorstadt St. Georg. St. Georg war damals so Slumgebiet, könnte man sagen, von Hamburg. Da wohnten die Armen und die nichts hatten. Und hier waren viele Jungs auf der Straße, um die sich niemand kümmerte. Die waren zwar keine Waisenkinder, aber die Eltern waren arm oder waren Alkoholiker und keiner kümmerte sich um sie. Schulbildung gab es damals staatlicherweise noch nicht. Die Schulpflicht wurde in Hamburg erst viel später eingeführt. Und so boten die fromm Schulunterricht an. Sonntagsschule hieß damals Schule, also direkte Schule, aber eben am Sonntag. Warum am Sonntag? Weil diese Kinder alle entweder auf der Straße herumhingen in der Woche oder arbeiten mussten für die Familie. Und dann bekamen sie am Sonntag ein kleines bisschen Bildung, lesen, schreiben, rechnen und gleichzeitig wurde ihnen der Glaube vermittelt. Man verband soziales Engagement für die Zukunft der Kinder mit Verkündigung des Evangeliums. Und hier hat Onken einige Zeit zusammengearbeitet mit Johann Hinrich Wiechern und eben dem Pastor Rautenberg in der Vorstadt St. Georg. Dann nach einiger Zeit fing er an, eigene Versammlungen durchzuführen, Schiffsgottesdienste zum Beispiel oder eben auch Gottesdienste in seiner Privatwohnung. Die hatten bald fast legendären Charakter. Es gab so Volksaufläufen. Manchmal musste die Polizei eingreifen, weil sich so viele Leute vor dem Geschäft oder seiner Wohnung versammelten, die nicht alle am Evangelium interessiert waren, sondern viele waren einfach an der Action interessiert. Hier passiert was, hier gibt es Aufruhr. Schließlich musste die Polizei eingreifen. In späteren Jahren war es sogar so, ihm wurde dann verboten, religiöse Veranstaltungen durchzuführen. Oder für mehrere Jahre war es so, sie mussten Eintrittskarten ausstellen für den Besuch des Gottesdienstes, weil dann war es erlaubt. Stellen wir uns einmal vor, wir laden heute ein zu evangelistischen Veranstaltungen, müssen die mit Eintrittskarten kommen, damit sie kommen dürfen, aber man versuchte eben, ihnen möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Und in dieser Zeit, langsam wuchs diese Gemeinschaft von denen, die sich bekehrten, die interessiert waren. In dieser Zeit heiratete Onken auch das erste Mal. In seinem Leben war er dreimal verheiratet, allerdings ganz legal, auch biblisch legal. Nämlich es war so, seine erste Frau starb, seine zweite Frau starb. Und wer jetzt zu viel Agathe Christi gelesen hat, der würde gleich fragen, oh, war da Gift im Spiel? Nein, kein Gift. Auf natürliche Art und Weise gestorben, aber mit 84 Jahren war er auch sehr alt geworden und eben die normale Lebensdauer war wesentlich kürzer. Und er heiratete zuerst eine Sarah Mann, eine Engländerin, die aus der Gemeinde von Spurgeon aus England, aus London kam. Da hatte er Kontakte dahin und die heiratete er, kam dann mit nach Deutschland. Mit 29 Jahren, als er 29 Jahre war, wurde sie erste Tochter geboren und hier stellte sich für ihn ganz existenziell neu die Frage der Taufe. Er war ja bisher im Rahmen der evangelischen Kirche tätig gewesen, aber jetzt brach neu die Frage auf, ist denn die Kindertaufe wirklich legitim biblisch gesehen? Und nach intensivem Bibelstudium kam er zu dem Eindruck, nein, ich finde in der Bibel von der Kindertaufe nichts. Und so unterließ er es dann, seine Tochter zu taufen und kam mehr zur Überzeugung, er müsse eigentlich selbst nochmal getauft werden als Gläubiger. Und er suchte, wer ihn denn taufen könne, aber es gab da in Hamburg niemanden, der das wollte und auch niemanden, der davon überzeugt war. Ein Pastor aus England schrieb ihm, er könne ihn wohl taufen, aber dann müsse er nach England kommen auf eigene Kosten. Das wollte er dann auch nicht. Und so hatte man versucht, Kontakte herzustellen und schließlich ergaben sie sich über einen amerikanischen Seemann, Hafenstadt, nicht? Der brachte den Kontakt mit einem baptistischen Theologieprofessor, Barnett Sears. Der sollte im nächsten Jahr zum Studienaufenthalt nach Deutschland kommen. Und so kam er dann auch nach Deutschland und der taufte dann Onken und auch die ersten Mitglieder der ersten baptistischen Gemeinde in Hamburg. Und so geht die Gründung der Baptisten auf Deutschland. In Deutschland wird meistens festgemacht mit dieser ersten Taufe in der Elbe, in der Öffentlichkeit, und zwar im Jahr 1834. Also so sagt man, da ist das Gründungsdatum der Baptisten in Kontinentaleuropa und insbesondere auch in Hamburg, also in Deutschland. Und so werden die meisten Taufen der ganzen ersten Jahrzehnte im Freien durchgeführt. Man nennt sich zuerst auch nicht Baptisten, sondern Gemeinschaft getaufter Christen. So ist der offizielle Name, den sie sich geben. Und das gibt häufig Probleme. Bei einer der ersten Taufen ist es so, dass plötzlich ein Fischer, der sieht, dass die sich da am Ufer taufen, dann fährt er mit seinem Boot ans Ufer, geht dahin und schlägt den Ältesten zusammen. und spuckt den Täufling an. Also so müssen wir uns das vorstellen. Das war nicht alles gesittet und ruhig. Das hat die Leute aufgeregt. Wie kann einer erwachsene Menschen taufen? Das ist doch ein Sektierer, wenn der nicht im Rahmen der Kirche ist. Wir müssen uns vorstellen, damals waren religiöse Veranstaltungen außerhalb der Kirche staatlich verboten. Das war also nicht, was wir heute kennen mit religiöser Großzügigkeit, sondern die einzige legitime Veranstaltung war unter der Leitung eines Geistlichen, eines Pfarrers. Hier führte es dazu, dass Onken sich trennte von der Continental Society, weil die eher etwas landeskirchlich geprägt war, und er schloss sich dann der Edinburgher Bibelgesellschaft an, also schottische Bibelgesellschaft, und dann fing er an, in Hamburg Traktate und Schriften selbst zu drucken und zu verbreiten. Er hatte eine kleine Buchhandlung gegründet und da auch eine Druckerei. Später, als das dann vom Baptistenbund übernommen worden ist, nannte man den Verlag, der da entstanden ist, der bis heute existiert, dann den Onken-Verlag, nach ihm benannt. Aber der entsteht dann damals von ihm selbst gegründet in Hamburg, und den Ort, den er aussucht, ist fast etwas provokativ. Er nimmt nämlich ein kleines Ladenlokal direkt gegenüber von der St. Michaeliskirche. Nun, wer Hamburg kennt, der weiß, die St. Michaeliskirche ist die repräsentative Hauptkirche Hamburgs. Ist sozusagen der Sitz der stolzen Bürger lutherischer Herkunft. Und direkt da gegenüber, so dass alle sehen können, gründet er mit Schrift Edinburgher Bibelgesellschaft, Gemeinschaft getaufter Christen, seine Gemeinderäume. Das hat viele aufgeregt. Viele der Pastoren stänkerten und argumentierten gegen ihn. Man forderte, dass man ihn einsperren müsste. Mehrfach kam Onken dann auch ins Gefängnis wegen seinen religiösen Veranstaltungen. Und das war nicht so ganz ohne. Und die Gemeinde lief langsam. Sie hat nach 10 Jahren etwa 80 Mitglieder. Das heißt, das war mühsam, da musste man drum kämpfen. Zwar wuchs es, und umso länger er predigte, umso treuer er war, wuchs es umso schneller. Er wurde Stück für Stück auch eingeladen, in anderen Teilen Deutschlands zu predigen. Eine zweite Gemeinschaft, wo er predigte, entstand dann in Bremen wenige Jahre später. Und dann ging das Schlag auf Schlag. So ab den 40er Jahren ist dann jedes Jahr irgendwo in Deutschland 1 bis 2 Baptistengemeinden entstanden, weil das sich sehr rasch ausbreitete, weil die Menschen, die dazugehörten, denen kostete das etwas. Das war nicht einfach so bequem, jetzt werde ich mal Mitglied dieser Gemeinde, sondern man war sich klar, hier verliere ich meine sozialen Verbindungen, hier mache ich einen Schritt, da bin ich vielleicht geächtet in meiner Umgebung, in meiner Familie. Und deshalb, die dabei waren, waren mit voller Überzeugung dabei, haben sich dafür eingesetzt, und das ist sicherlich ein Geheimnis dieses raschen Wachstums der Baptistengemeinden in Deutschland dann ab den 1840er Jahren. Einen regelrechten Durchbruch gab es dann im Jahr 1842. Im Jahr 1842 gab es den großen Stadtbrand von Hamburg. 1/3 der Altstadt war verbrannt. 20.000 Menschen waren obdachlos. Viele sind umgekommen dabei. Und hier haben die ersten Baptisten darauf sehr offen reagiert. Die haben sofort noch, als sie den Brand gesehen haben, die Gemeinderäume waren etwas außerhalb des Brandgebietes, sind sie hingegangen mit Karren und haben da den Leuten Decken verteilt und Nahrungsmittel verteilt. Sie haben die Gemeinderäume geöffnet, um Leute aufzunehmen. Sie haben dann auch in den Privatwohnungen Leute aufgenommen. Und ab diesem Zeitpunkt war der große Widerstand in der Öffentlichkeit eigentlich gebrochen. Weil da konnte kein Pfarrer mehr sagen, das sind die bösen Sektierer, sondern da wusste man, die haben uns doch geholfen. Der Pfarrer, der war nicht da, aber hier, der Baptist, der war da, der hat uns geholfen. Und sie haben dann gleich die nächste richtige Entscheidung genommen. Als nämlich die Hamburger dann ihre Stadt wieder aufbauen wollten, wurden Tausende von Arbeitern angeworben aus dem Umland. Da kamen aus dem ganzen Umland, Schleswig-Holstein und darüber hinaus, kamen Arbeiter nach Hamburg, die kannten niemanden in Hamburg. Und die Baptisten haben ihnen Häuser angeboten, Wohnungen angeboten, die haben ihnen Gemeinschaft angeboten. Komm zu uns, wir helfen dir, bei uns findest du Gemeinschaft. Und viele dieser Arbeiter bekehrten sich. Und nachdem sie eben da gearbeitet hatten, gingen sie zurück in ihre Heimatdörfer und brachten den Glauben dahin. Und dort entstanden auch Baptistengemeinden. Bevor das 1842 so war, gab es allerdings erst auch noch mal ein paar negative Entwicklungen. So war es, dass der Hamburger Polizeipräsident dann durchsetzte, dass Onken gefangen genommen worden ist. Wegen illegitimen religiösen Veranstaltungen 4 Wochen Gefängnis. Und so saß er dann 4 Wochen im Gefängnis zusammen mit dem Mitältesten der Gemeinde und des Nachts sangen sie Loblieder, erinnerten sich dabei an Paulus im Gefängnis und Silas und wollten es genauso machen und die Gemeinde betete währenddessen für sie, weil sie das als Angriff des Teufels interpretierten. Die Baptisten in England schickten ein Bittschreiben an den Senat in Hamburg, dass sie ihn doch freilassen sollten, auf das der Hamburger Senat nicht reagierte. Schließlich sammelte die Gemeinde in England, weil nämlich mehr oder weniger als Schikane, er nicht nur eingesperrt worden ist, sondern dann auch noch die Hamburger Polizei Bearbeitungsgebühr für den Prozess von ihm verlangte. In einer umgerechneten Höhe von Kaufkraft etwa 6.000 Euro, was vollkommen überhöht war und ungerecht war, noch aus unserer Sicht heute. Und das Geld hatte er gar nicht. Die Absicht war wahrscheinlich, die Gemeinde wirtschaftlich zugrunde zu richten. Und hier halfen Geschwister aus England, die Geld sammelten und einen Teil dann der Frau Onken gab, weil die Familie musste auch irgendwo vorleben, wenn der Mann im Gefängnis saß, und einen Teil gab, um dann eben diese Strafgebühr zu entrichten. Also hier merkt man, da war auch internationale Unterstützung in dieser schwierigen Lage. Wenig später ist Onken auf einer Predigtreise nach Preußen. Und da wird er in Preußen festgenommen und festgesetzt. Jetzt gibt es ein Bittschreiben der englischen Baptisten an den preußischen Botschafter in London. Und das wirkt. Aber es wirkt dadurch, dass dieser Botschafter das seine Monarchen schickt. Damals gab es ja Friedrich Wilhelm IV., der in Preußen regiert, und der war fromm. Und der hört das und er ordnet an, sofort müssen wir den Onken freilassen. Er gewährt Onken dann sogar eine Privataudienz, wo er dann im Schloss in Berlin von dem preußischen König empfangen wird und der ihm zusichert, dass eben die Baptisten jetzt in Preußen frei predigen dürfen. Also hier benutzt Gott das, was böse gemeint war, dann hinterher sogar noch zu etwas Gutem. In dieser Zeit stoßen dann auch 2 der engsten Mitarbeiter Onkens zu ihm. Einmal ist es der jüdischstämmige Däne Julius Köbner, der dann die ersten Baptistengemeinden in Dänemark gründet und enger Mitarbeiter Onkens in Deutschland wird, der zahlreiche Lieder gedichtet hat, die bis heute im baptistischen Gesangsbuch enthalten sind. Und dann ist es Wilhelm Lehmann. Der kam ursprünglich aus Hamburg, bekehrte sich in Ostfriesland und war hinterher Gründer der ersten Baptistengemeinde in Berlin, hatte auch einige andere Gemeinden mitgegründet. Und diese beiden unterstützten Onken gerade in den ersten Jahrzehnten ganz besonders intensiv. Hier wurde die Literaturarbeit ausgeweitet, es wurden einige eigene Bücher übersetzt aus dem Englischen, eigene Traktate gegründet und gedruckt. Und in dieser Zeit war Onken auch immer stärker unterwegs, was natürlich auch für die Familie belastend war. Die Frau musste sich allein um die Kinder kümmern. Und dadurch breitete sich der Baptismus aus. Es entstanden Gemeinden in Österreich, in der Schweiz, in Polen, in den Niederlanden, in Frankreich. Seine Reisen gingen bis nach Russland. Und da hatte er schon ein sehr straffes Programm. Beispielsweise in nur 2 Wochen druckte und verteilte er 10.000 Traktate in Wien. Wien damals rein katholisch. Selbst die evangelische Kirche wurde damals in Wien als Sekte angesehen, aber er hat den Mut, dahin zu gehen, 10.000 Traktate auf der dem Fußgängerzone zu verteilen und sich danach ausweisen zu lassen. In der Hoffnung, dass Gott jetzt die auch nutzt und dadurch Menschen anspricht. Er kommt nach Russland und da predigt er insbesondere in Mennonitenkolonien. Viele der Mennoniten sind ja nach der Reformationszeit erst in die Niederlande, dann nach Ostpreußen und dann nach Russland ausgewandert, weil sie unter Katharina der Großen Religionsfreiheit zugesichert bekommen haben. Aber im 19. Jahrhundert sind die meisten Mennoniten verkirchlicht. Es ist nur noch Tradition. Er berichtet, wie er in diese ehemals deutschsprachigen Mennonitenkolonien, heutige Ukraine, also das Kampfgebiet gerade, da ist das sehr stark, Ukraine und zum Teil auch nach Russland hinein. Er besucht diese Kolonien und stellt fest, dass die zwar formal mennonitisch sind, aber dass die moralisch relativ auf dem tiefstehenden Ast sind, dass Bekehrung gar keine Rolle spielt. Und er geht dorthin und predigt Bekehrung. Und es gibt dann unter den Mennonitengemeinden einen Aufbruch, eine Erweckung. Und die meisten russlanddeutschen Gemeinden, die wir heute in Deutschland kennen oder die auch noch im russischsprachigen Gebiet sind, haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Es ist allerdings nicht Onken alleine, es gibt 2 andere Aufbrüche. So ist es ein württembergischer Prediger namens Wüst, der auch noch mit dazu beiträgt. Da entstehen dann die Mennonitenbrüdergemeinden vor etwa 150 Jahren. Und dann entsteht noch in der Petersburger Erweckungsbewegung die Evangeliumschristenbaptisten. Aber eben eine der Wurzeln der Erweckung der Mennoniten, der deutschsprachigen Mennoniten in Russland, geht auf Onken und seine Missionsreisen zurück, wo er die Mennoniten besucht und ihnen Bekehrung und Umkehr predigt und da dann neue Gemeinschaften, erweckte Gemeinschaften entstehen, die zum Teil heute in Deutschland wieder zu finden sind, nachdem sie eben unter Stalin nach Sibirien und Kasachstan und so weiter vertrieben worden waren und dann ab den 70er, 80er Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Also auch hier spielt er eine wichtige Rolle. Es entsteht eine Zeitschrift, später wird sie dann genannt Die Gemeinde, früher hatte sie noch andere Namen, der Zionsbote und so weiter, hieß das in der Anfangszeit. Und da wurde regelmäßig berichtet über theologische Fragen, es wurden Predigten veröffentlicht und es wurden auch Berichte der Missionsreisen von Onken veröffentlicht. Und eine Missionsreise führt ihn beispielsweise nach Amerika in den Anfang der 50er Jahre. Und da wird er eingeladen von Baptistengemeinden, um zu berichten, wie das denn so in Deutschland läuft. Und da wissen wir so manche Details am Rande, wo wir merken, das war auch nicht so ganz ohne. So fährt er mit einem Vertreter der amerikanischen Baptisten von New York nach Boston mit dem Zug. Weil Privatautos gab es damals nicht, Pferdekutschen zu teuer, also mit dem Zug. Und hier gibt es einen folgenschweren Eisenbahnunfall, der auch in die Geschichte eingegangen ist, weil viele Leute umgekommen sind. Und zwar über einem Fluss bricht die Eisenbahnbrücke zusammen und der gesamte Zug stürzt in den Fluss hinein. Und Onken überlebt knapp und er führt das hinterher zurück auf eine Führung Gottes. Und zwar weshalb? Er kommt in den Zug und damals gibt es in Amerika Rassentrennung. Und das kennt er von Deutschland natürlich nicht. Und er setzt sich im Zug auf den Platz, der eigentlich für die Schwarzen, also für die Afroamerikaner, reserviert war. Und sein amerikanischer Kollege weiß, der sagt ihm, nee, komm, hier, wir müssen da zum anderen Teil, der viel luxuriöser ist. Und Onken beharrt darauf, nein, er will hier bei den Farbigen sitzen bleiben. Und später, nach dem Unfall, Eisenbahnunfall, da realisiert er, dass diejenigen, die im weißen Abteil waren, sind alle umgekommen. Also hier durch die Entscheidung, sich da hinzusetzen, hat, naja, wie wollen wir mal sagen, Gott ihm das Leben gerettet. Später setzt er sich auch ein für die Sklavenbefreiung in den USA, für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Er setzt auch einige Schriften dann ins Deutsche, engagiert sich da. Aber so etwas passiert auch nebenher. Er ist dann mehrere Wochen im Krankenhaus, weil obwohl er überlebt, trotzdem ist er da auch schwer verletzt. Aber er überlebt es. Man sieht hier drin ein Eingreifen Gottes. In Deutschland hat er engen Kontakt auch zu anderen Vertretern der Erweckungsbewegung. Als dann beispielsweise in Wuppertal die erste Baptistengemeinde gegründet wird, da hat er Kontakt zum Evangelischen Brüderverein. Der Evangelische Brüderverein ist der Vorläufer der Brüdergemeinden, die wir heute kennen, und der Freien Evangelischen Gemeinden. Die entstehen nämlich beide in Wuppertal und trennen sich eigentlich nur an der Frage der Taufe. Sonst wären die wahrscheinlich zusammengeblieben, die Brüdergemeinden und die FEGs. Damals war es aber so, viele der gläubig geworden waren Mitglieder der evangelischen Kirche. Sie waren als Kinder getauft und die Brüdergemeinden forderten, du musst dich nochmal taufen lassen, Glaubenstaufe. Und die freien evangelischen Gemeinden damals bis heute vertreten die Auffassung, wenn du sagst, das ist deine Glaubenstaufe als Kind, dann akzeptieren wir das, du musst dich nicht nochmal taufen lassen, um Mitglied unserer Gemeinde zu werden. Und das war einer der Hauptunterschiede, die man damals hatte, warum dann die Brüderbewegung, beide entstehen in diesem evangelischen Brüderverein, die Brüderbewegung und die freien evangelischen Gemeinden sich trennen. Aber Onken spricht mit Hochachtung vor ihnen. Er ist begeistert von ihnen. Er freut sich darüber, aber er sieht nicht denselben Weg. Und so entstehen dann eben diese drei verschiedenen Gemeindebewegungen, die heute auch unabhängig voneinander existieren, sich etwas unterschiedlich entwickelt haben. Ab den 50er Jahren organisiert er in Hamburg eine Ausbildung der zukünftigen Prediger. Später wird daraus das Predigerseminar der Baptistengemeinden, viele Jahre in Hamburg-Horn und dann in den 90er Jahren übergesiedelt nach Berlin, nach Elztal, wo es dann bis heute noch seinen Sitz hat. Erstmal ist das Ganze mehr privat organisiert. Da werden junge Männer, die sich ausbilden lassen wollen, zu Onken eingeladen, wohnen da privat und bekommen privat Unterricht und die sollen die zukünftigen Ältesten der Gemeinden werden. Keine vollangestellten Prediger. Bezahlte Prediger gab es damals bei den Baptistengemeinden so gut wie gar nicht. Sondern der Baptismus damals war in erster Linie eine Laienbewegung. Aber er merkte, dass in vielen Gemeinden die neu zum Glauben gekommenen zu wenig geistliche Substanz hatten. Und so wollte er einige junge Männer verstärkt ausbilden, damit sie die Gemeinde leiten konnten. Ganz besonders wichtig war ihm dabei die Predigt von der Bekehrung, die Predigt der Glaubenstaufe und die Predigt der Irrtumslosigkeit und absoluten Wahrheit der Bibel. Er übersetzte da zahlreiche Werke, veröffentlichte die auch als Pflichtlektüre für seine Studienanfänger, unter anderem des Henri Gonson aus der Schweiz, der ein Werk geschrieben hatte über die Inspiration der Bibel. Das war Pflichtlektüre, also das war ihm ganz wichtig. Die Bibel als absolute Grundlage, Taufe des Gläubigen und dann eben Bekehrung. Dadurch kommt der Mensch zu Gott, dadurch kann er dann auch Gemeindeglied werden. Lehre der Baptisten bis heute ist ja auch, dass man erst mit der Taufe Gemeindeglied wird. Also nicht die Bekehrung, sondern dann die Taufe, dadurch Gemeindeglied. Wobei Gemeindeglied war ja damals nicht staatlich, das hatte keine Bedeutung. Man war nicht als eingetragener Verein organisiert oder so etwas, sondern man war ganz privat organisiert. In diesen Jahren wird auch nach England eingeladen. Da ist eine denkwürdige Sache überliefert, wie er dem Professor Guthrie begegnet. Guthrie, damals gibt es bis heute den Namen, für ist eine ganze Theologenfamilie, Dynastie da in England. Und der fragt ihn, ja, Herr Onken, wie viele Missionare haben Sie eigentlich in Deutschland? Und dann sagt er, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber dann sagt er, was weiß ich jetzt, 5.000. Sagt er, was, wie geht denn das? Wie können Sie denn das bezahlen? Ja, und dann kommt eben seine denkwürdige Antwort, die dann hinterher legendenhaft fast geworden ist. Da sagt er, bei uns ist jeder Baptist ein Missionar. Ja, eben dann, nicht? Das sind 5.000 Gläubiger, sondern 5.000 Missionare. Und das entsprach tatsächlich der Realität. In England waren die Baptisten schon etabliert, verkirchlicht. Da gab es dann Pastoren, die man bezahlt hatte, und die Gemeindeglieder waren nicht mehr so lebendig und begeistert. In Deutschland hingegen war, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Baptist überzeugt und mit ganzer Sache dabei und auch bereit, für seine Sache zu leiden, wenn es darauf ankommt. So wird dann auch berichtet, dass in Memel im Osten Deutschlands, wurde dann erlaubt, dass die Gemeinde ein Gemeindegebäude errichten durfte. Aber sie durften es nicht mit dem Kirchturm versehen, damit man den Unterschied zwischen einer normalen Kirche wahrnehmen konnte. Und dann wird berichtet, sei spöttisch ein Evangelischer auf den Baptisten zugekommen, hätte gesagt, ja, was ist denn das für eure Kirche? Warum habt ihr denn keinen Kirchturm? Und sehr schlagfertig hatte dann der Baptist darauf geantwortet, hat er gesagt, ja, wir brauchen keine Glocken, um die Leute zum Gottesdienst zu rufen, die kommen auch so. Ja, also so ein bisschen, ne, seht ihr, ne, also das ist ja gar nicht so schlimm. Und natürlich, wir wissen ja alle, der Segen der Kirche hängt nicht am Glockenturm, ne, ist ja auch klar. Aber da waren viele Baptisten wirklich selbstbewusst aufgetreten, weil ihnen das was bedeutete, weil sie eben ganz hinter dieser Sache standen. Also dann die erste Baptistengemeinde als eigenständiges Gebäude. Also man versammelte sich in Privathäusern, angemieteten Häusern als erstes Gebäude. Das war dann in Hamburg in der Böhmkenstraße in der Mitte der 60er Jahre. Und dazu, damals hatte die Gemeinde schon etwa 600 bis 700 Gemeindemitglieder, dazu wurde dann als Festprediger der Spurgeon eingeladen. Also Spurgeon hielt da die erste Festpredigt in der ersten eigenständig gebauten Baptistengemeinde in Hamburg und lobte da das missionarische Engagement, die Bibelorientierung der Baptistengemeinden. Also damals hatten die deutschen Baptisten so eine ganz enge Bindung nach England und insbesondere zur Spurgeon-Gemeinde, also die ja auch damals als besonders fromm galt, nicht? Also jetzt als der Predigerfürst aus England, und nach dem orientierte man sich auch in Deutschland. Naja, und in dieser Zeit des Blühens und eben gegen Ende des Lebens von Onken, da hatten die Baptisten etwa 40.000 Mitglieder, was ja schon eine ganze Menge ist, innerhalb einer Lebenszeit zahllose Gemeinden gegründet, Missionswerke gegründet. Gegen Ende seines Lebens kommt es nochmal zu einer Krise, die uns wieder deutlich macht, dass manche Menschen auch mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz so flexibel sind oder nicht mehr ganz in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen zu sehen und zu beachten. Im höheren Alter ist es nämlich so, dass einige Brüder der Hamburger Gemeinde daran denken, wir müssen eine zweite Gemeinde aufmachen. 600, 700 Leute, das wird langsam zu groß, da kann man nicht mehr so persönlich die Menschen begleiten. Zusätzlich stammten noch viele der Hamburger Baptisten eigentlich aus dem Ausland. Ja, das klingt jetzt etwas seltsam, Ausland meint Schleswig-Holstein. Denn Hamburg war damals ja ein eigener Stadtstaat. Es gab ja Deutschland noch nicht als eigenständigen Staat. Und jetzt kamen die aus dem Ausland und die wollten dann eben auch im Ausland, das heißt vor den Toren Hamburgs, eine eigene Gemeinde haben. Denn daher kamen sie ja, da wohnten sie. Und hier hatte sich aber Onken ganz quer gestellt. Hier hat er gesagt, das gibt's gar nicht. Es gibt an jedem Ort nur eine Baptistengemeinde. Anders geht das gar nicht. Und jetzt gab es einen großen Streit. Über Jahre hinweg erstreckte der sich. Onken wollte die Brüder ausschließen aus den Baptistengemeinden. Diese Brüder hatten sich gegen Onken gewendet und da ging es hin und her. Man kämpfte gegeneinander und Schriften. Und das schadete dem Baptismus sehr, sehr stark. Es lähmte auch das missionarische Engagement der Gemeinde sehr stark. Und am Ende hatte sich diese Neugründer, die eigentlich auch treue, liebe Menschen waren, die hatten sich dann an die amerikanischen und englischen Unterstützer gewandt und die haben gesagt, diese Leute haben recht, es gibt keine biblische Aussage, dass nur eine Baptistengemeinde an einem Ort geben will. Onken empfand das als schweren Verrat. Wie haben die sich an die wenden können? Und so wurde Onken aus diesen Finanzausschüssen ausgeschlossen von den amerikanischen und englischen, was ihn sehr tief traf, aber was dazu führte, dass er immer weniger Einfluss in den Baptistengemeinden hatte und erstmal eine Phase des Beleidigtseins hatte. Er war beleidigt, wie können die mir das antun? Ich als Gründer der Baptisten, das geht doch so gar nicht. Und die Brüder suchten Verständigung mit ihm. Onken zog während der Zeit mit seiner dritten Frau, die er zwischenzeitlich geheiratet hat, nach Zürich. Sie hatte Verwandte dort. Onken hatte in dieser Zeit auch mehrere Schlaganfälle erlitten, ging es gesundheitlich schlecht. Und er wollte nicht mehr der Sache nachgehen, so zog er sich nach Zürich zurück. Einige der Hamburger Baptisten besuchten ihn auch da. Und es wird auch berichtet, dass der Streit ausgeräumt werden konnte. Aber wie gesagt, nach jahrelanger Auseinandersetzung. Und letztendlich hat es in Hamburg dann noch zahlreiche Baptistengemeinden gegeben. Wir merken irgendwie, hier war Onken nicht mehr in der Lage, diesen nächsten Schritt zu sehen oder ihn mitzugehen, auch dieses Wachstum der eigenen Gemeinde neu zu organisieren und anzudenken, sondern hier war er inflexibel geworden und das hat der Bewegung der Baptisten Schaden zugefügt, muss man deutlich sagen, wenn auch der Segen Gottes deshalb nicht verloren gegangen ist, sondern die Bewegung rasch weiter geblüht ist und dann hatten die Baptisten weiterhin einen starken Aufschwung genommen, eigentlich so bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, Anfang der 30er Jahre, hatten sie einen starken Aufschwung, bis sie so etwa 80.000 Mitglieder erreichten und da sind sie dann bis heute geblieben, sozusagen. Das ist dann nicht mehr so stark gewachsen. Es gab eine Lähmung innerhalb des Nationalsozialismus der 30er Jahre, kam dann ja ein Teil der Brüdergemeinde per Zwang in den Baptistenbund, weil Hitler die Brüdergemeinde verbieten ließ. Und da haben sie gesagt, dann wären wir Mitglied der Baptisten und die waren halt erlaubt und dann sind sie da dran geblieben. Ein Teil der Brüdergemeinden haben die Baptistenbund nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verlassen, aber ein Teil ist noch bei den Brüdergemeinden. Das sind insbesondere diejenigen, die sich nach Wiedenest orientieren. Also das Forum Wiedenest, ehemalige Bibelschule Wiedenest, die repräsentieren die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden im Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, so nennt sich das. Das ist auch so eine spezielle Konstruktion. Weltweit heißen die Baptisten Baptisten. Nur in Deutschland heißen sie nicht Baptisten, sondern in Deutschland heißen sie EFG, ne, evangelisch-freikirchliche Gemeinden. Und das liegt daran, weil eben ein Teil in dem EFG-Bund sind Brüdergemeinden. Die haben auch so ein paar Sonderrechte, Sonderorganisationen. Das ist historisch gewachsen. Und ein anderer Teil der Brüdergemeinden sind ja diejenigen, die sich so um Dillenburg orientieren, das ist der freie Brüderkreis. Und dann gibt es eben noch die exklusiven Brüder, ja, die haben so auch ihre eigenen Verlage, Zentren und so weiter. Aber also da gibt es so drei Spaltungen. Einer von denen, der ist heute eben im Baptistenbund mit drin. Ja, wenn wir jetzt so zurückblicken auf das Leben von Johann Gerhard Onken, dann sehen wir, glaube ich, mehrere Dinge. Also wenn ich nur mal drei heraushebe, wo man das vielleicht dann gut mitnehmen und überlegen kann, dann würde ich als erstes sagen, Gott beruft nicht nur entsprechend den Voraussetzungen der eigenen Herkunft, sondern Gott beruft, wen er will. Vielleicht könnte ich sagen mit der Berufung Davids, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an. Und hier sieht er im Herz dieses kleinen, unehelich geborenen Jungen das Potenzial, hier eine ganze Gemeindebewegung in Deutschland ins Leben rufen zu können. Nicht durch den gut ausgebildeten Theologen, nicht durch denjenigen, der schon von Kindheit an Rhetorik gelernt hatte oder ein reiches Elternhaus hatte, sondern durch einen Jungen, der aus schlechtesten sozialen Hintergründen kam, die man sich damals vorstellen kann. Das heißt nicht, wir müssen jetzt alle darauf sehen, dass unsere Kinder oder wir möglichst schlecht aufwachsen, um dann gebraucht werden zu können. So ist das nicht gemeint, sondern es ist eher so gemeint, wir sollen uns nicht darauf einbilden, auf unsere eigenen Fähigkeiten oder wenn wir sie wenig zu haben meinen, sollten wir auch nicht denken, deshalb kann Gott uns nicht gebrauchen, sondern Gott kann gebrauchen den, der viel begabt hat und von guter Hintergrund kommen. Gott kann aber auch den gebrauchen, dem das eigentlich nicht in die Wiege gelegt ist, dem keiner gesagt hätte, du wirst hier ein wichtiger Mann für die Erweckungsbewegung in ganz Deutschland. Das hätte ihm keiner als kleiner Junge gesagt. Also eine Sache, nicht so stark auf die eigenen Voraussetzungen schauen, sondern nach dem Auftrag Gottes zu suchen, den Gott in jedem von unserem Leben hat und den versuchen, treu auszuführen. Eine weitere Sache, zu der ich Mut machen würde, ist dieses, nicht auf die öffentliche Anerkennung zu schauen, sondern darauf, möglichst treu bei Jesus Christus zu bleiben. Gerade das ist, glaube ich, heute eine große Herausforderung, weil wir das gerne wollen. Wir leiden darunter, wenn wir gesellschaftlich geächtet werden. Keiner von uns möchte gerne ins Gefängnis geworfen werden, weil wir die Bibelstunde besuchen. Manchmal ist es ja schon schwer genug, die Bibelstunde zu besuchen, obwohl es gar kein Gefängnis dafür gibt. Also stellen wir uns mal vor, jetzt müsste man auch sagen, du kommst bei uns in die Bibelstunde, dafür gehst du aber ins Gefängnis. Dann würde ja gar keiner mehr kommen. Aber hier diese Herausforderung, weil mir das Wort Gottes so wichtig ist, folge ich dem, obwohl es öffentliche Bloßstellung bedeutet, obwohl ich dadurch lächerlich gemacht werde, obwohl es persönliche Nachteile zur Folge hat. Das ist etwas, glaube ich, was wir von Onken lernen können, der nicht so stark auf die Anerkennung seiner Zeitgenossen schaut, sondern mehr darauf, was ist richtig vor Gott. Und das genügt ihm und daran hält er fest. Und das über Jahrzehnte hinweg, das ist ja nicht so ein Kurzläufer, der mal kurz begeistert ist von der Predigt und dann nach ein paar Monaten wieder einknickt, sondern der jahrzehntelang daran festhält, obwohl es keine Ehre gibt, keine Anerkennung gibt, sondern im Gegenteil dazu, wie Strafgelder, Gefängnisaufenthalt, öffentlicher Spott niedergeschlagen werden. Das ist ja alles nicht angenehm gewesen. Und ich glaube, davon können wir lernen und müssen heute lernen, weil der Wind auch in Deutschland rauer zu wehen beginnt gegen evangelikale Christen. Wenn man heute sich als evangelikaler Christ outet, ist das für die meisten keine positive Sache mehr, sondern das führt eher zu Naserümpfen. Bist du auch so ein Extremist? Bist du auch so ein Intoleranter? Bist du auch so jemand von gestern? Bist du auch so jemand, der ist ein Fundamentalist? Möglichst fast so wie die Leute schon, die islamischen Fundamentalisten. Also heute sind Worte wie Mission ein Unwort. Wenn man mehr als einmal im Jahr zum Gottesdienst geht, ist man schon ein religiöser Fanatiker. Also für manche Menschen ja. Religion wird tabuisiert. Also Sie können heute am Arbeitsplatz über Ihre sexuelle Orientierung diskutieren. Aber wenn Sie sagen, ich bin Mitglied einer freien Gemeinde und Jesus ist für meine Sünden gestorben, dann können Sie eine Verwarnung Ihres Chefs bekommen. Ja, es ist wirklich, manche Sachen sind ganz, ganz seltsam. Und ich merke, dass manche Christen, die scheuen sich davor zurück. Und sie verzichten auf immer mehr Stellungnahmen für ihren Glauben. Und viele finde ich, die sagen auch nur, ja, ich lebe als Christ, aber ich sage es nicht mehr. Regelmäßig frage ich zurück, und wie viele haben sich durch dein Leben schon bekehrt? Das ist ja vollkommen klar. Wir können als Christ leben, das merkt aber keiner. Die merken vielleicht, wir sind liebe, nette Menschen, aber es gibt auch ungläubige Atheisten, die sind liebe, nette Menschen. In der Bibel steht eindeutig, der Glaube kommt durch die Predigt. Und das ist nicht die Sonntagspredigt mit gemeint, sondern die Predigt, unser Zeugnis von Jesus Christus, was wir sagen von Jesus im Alltag, das ist damit gemeint. Es ist ja auch klar, dadurch, dass ich ehrlich und anständig bin, wie soll jemand wissen, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist? Das muss ich sagen, das muss ich weitergeben. Und das ist heute nicht mehr angesehen, sondern das gibt Probleme. Und hier sind wir aufgefordert, uns nicht durch die Gesellschaft mundtot machen zu lassen, aus Angst, dass irgendjemand uns schlecht und böse anschaut, sondern treu zu Jesus zu stehen, auch wenn es Widerstände und Probleme bedeutet. Und hier ist, glaube ich, Johann Gerd Onken eine wichtige Voraussetzung, eine wichtige Herausforderung, weil er hat das in besonderer Weise gelebt, zu Jesus zu stehen, auch wenn es persönliche Nachteile bedeutet. Eine dritte Sache möchte ich vielleicht herausheben, und die ist, auch gerade wenn wir älter werden, zu sehen, welche Verantwortung sollen wir noch übernehmen und wo sollen wir sagen, ich gebe es ab. Das ist ein Problem überall, auch in vielen christlichen Werken. Bei manchen christlichen Werken, die ich kenne, da war es ein Segen, dass der Leiter endlich gestorben ist. Das hört sich richtig brutal an, nicht? Und das sage ich gerade von Leuten, die ich auch liebe und schätze. Also zum Beispiel, ich hatte meine erste Ausbildung an der STH, VETA, damals, heute Staats- und Hermeneutische Hochschule, unter Professor Samuel Külling, den ich sehr schätze. Aber das war so einer, der hat nicht gemerkt, wann es zu spät war. Und sein Werk war kurz daran unterzugehen. Da war er gestorben und deshalb existiert es heute noch. Ja, weil der es dann weitergeführt hat, der hat unbedingt notwendige Veränderungen struktureller Art eingeführt. Und manchmal ist es so, wir merken es nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren eine Gemeinde beraten, über anderthalb Jahre hinweg, die eine tiefe Krise hatte, weil der Gründer und Leiter der Gemeinde war schon über 80 und er meinte, er sei der Alleinige, der den Überblick hätte. Er weigerte sich, andere Älteste zuzulassen, weil, Zitat, die noch nicht so weit sind. Die Brüder, die noch nicht so weit waren, waren Mitte 50. Und die waren schon in der Gemeinde aufgewachsen, so seit 20 Jahren im Dienst. Und da habe ich ihm gesagt, ja, wie lange willst du noch warten? Wann sind die so weit? Dann sagte er, noch ein paar Jahre. Und die Brüder in der Gemeinde sagten mir, das sagt er schon seit 10 Jahren. Und ich meine, der Bruder, den schätze ich, den mag ich auch, den kenne ich schon seit vielen Jahren und der ist gesegnet im Dienst. Aber er hat einfach nicht mehr gesehen oder nicht mehr sehen können, wo es notwendig ist, Verantwortung abzugeben. Auch wenn es bedeutet, dass die etwas jüngeren Brüder mit Mitte 50, dass die vielleicht etwas anders entscheiden, als er entscheidet. Und ich glaube, das ist, irgendwann sind wir alle dran. Deshalb, ich sage es mir auch regelmäßig. Ne? Ja, also wenn ich dann mal das Alter erreicht haben sollte und es nicht gemerkt habe, dann kommt auf mich zu und sagt mir Bescheid. Ne? Also dann bin ich froh darüber. Denn was hilft es, wenn eine Sache, die wir im Segen mit aufgebaut haben, geschädigt wird dadurch, dass wir nicht mehr erkennen, wann es nötig ist, auch Verantwortung abzugeben. Manche gesegnete Gottesmänner haben deshalb im Alter Dinge wieder geschädigt, die sie in den Jahren vorher aufgebaut haben. Und da soll uns Gott Weisheit geben. Das heißt ja nie, dass jemand auch mit 80 oder 90 keinen Dienst mehr im Reich Gottes hätte. Doch, das hat er. Aber vielleicht eben nicht mehr als Leiter, nicht mehr in Hauptverantwortung, weil er nicht mehr die Kraft, den Überblick, die Flexibilität aufbringt. Und das ist häufig so, dass die anderen es eher merken als wir selbst, weil wir es uns auch nicht eingestehen wollen. Und deshalb, ich würde jedem sagen, egal wie alt du bist, in jedem Alter hat Gott einen Dienst für dich. Aber wir müssen immer fragen, welcher ist es? Wenn wir an einem Dienst festhalten, den über Jahrzehnte hinweg gut gemacht haben, kann es dieser Gemeinschaft schaden. Und so war es bei den Baptisten. Ich habe es ja gesagt, dass er gegen Ende seines Lebens eben nicht mehr erkannte, dass nächste Schritte braucht. Plötzlich Dinge als unbedingt geistlich interpretierte, die mehr seine persönliche Tradition oder Ansicht gewesen war. Und diese drei Sachen hoffe ich, dass Sie sie mitnehmen können. Also egal, welche Herkünfte Sie haben, also woher Sie kommen, wie Sie Prägung Sie mitbringen, Gott kann Sie gebrauchen und will Sie gebrauchen. Und danach zu fragen, ist ganz, ganz wichtig. Egal bei demjenigen, dem das schon in die Wiege gelegt ist, theologisch zu denken, leicht zu lernen, oder bei demjenigen ist, der aus schwierigen Hintergründen kommt, mit schwieriger Familie, trotzdem Gott will und kann uns alle gebrauchen. So wie ein Johann Gerd Onken als uneheliches Kind, als aus dem ungläubigen Elternhaus ihn gebraucht hat. Die zweite Sache, die ich betont habe, ist, keine Scheu davor zu haben, auch wenn wir als Christen zunehmend kritisch betrachtet werden, wenn wir Nachteile durch das Bekenntnis zum Glauben haben. Wir sollen daran festhalten, wenn wir das aufgeben, geben wir das Wesentliche und Wichtigste in unserem Leben auf und auch das Wichtigste, was wir der Gesellschaft geben können. Soziale Aktionen sind gut, aber die kann jeder in der Gesellschaft initiieren und tut es auch. Wir sollten sie auch tun. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, was kein anderer den Menschen in Deutschland geben kann, ist das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von der Vergebung der Schuld, vom ewigen Leben. Das kann und wird kein anderer geben. Und wenn wir es nicht tun, dann gehen die Leute daran vorbei, an dem Wichtigsten, was sie im Leben haben. Und das Dritte, zu erkennen, wann es gut ist, abzugeben. Nicht an Dingen festzuhalten, wenn eigentlich von Gott aus die Zeit ist, andere Aufgaben zu übernehmen und Verantwortungen an andere zu übergeben. Ja, damit mache ich gerne hier Schluss und bete auch gleich dafür, dass das, was ich jetzt genannt habe, dass Gott uns da auch hilft, das umzusetzen. Weil eine Sache ist, das zu hören, die andere Sache ist dann auch zu sehen, was das für unser eigenes Leben bedeutet. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir für solche Menschen wie den Johann Gerd Onken. Immer wieder, wenn ich mich mit ihnen auseinandersetze, dann begeistert mich das, weil ich merke, das sind Menschen, die haben sich von dir gebrauchen lassen und durch dein Wirken haben sie viel, viel bewegt, haben vielen Menschen zum Heil verholfen, haben Deutschland geprägt bis heute. Danke dafür, dass die Baptistengemeinden entstehen konnten und durch das Gute, was du über die Jahrzehnte hinweg durch sie bewirkt hast. Wir möchten dich da auch bitten für den Baptistenbund heute, dass du ihn richtig führst und gerade die Verantwortung haben, dass sie richtige Entscheidungen treffen und nicht ein Traditionalismus oder eine Gewöhnung sich breit macht, wie das häufig bei Gemeinden mit langer Geschichte der Fall ist. Vor allem aber möchte ich dich bitten, dass du uns allen hilfst, nicht nur die Lebensdaten von Onken zu behalten, sondern die Herausforderung, die sich dadurch an uns selbst richtet. Einmal diese positiven Sachen zu sehen, die mich begeistern und von denen ich auch glaube, dass sie für uns alle wichtig sind. Den Platz zu erkennen, den du für uns haben willst, unabhängig von den äußeren Voraussetzungen, von den Diplomen, der Anerkennung oder der Herkunft. Hilf du uns zu erkennen, an welchem Platz du uns gebrauchen willst und gib uns dann den Mut, das auch zu tun. Ich möchte dich auch darum bitten, dass du uns die Kraft und den Mut gibst, trotz gesellschaftlicher Ächtung bei dir zu bleiben und an dir festzuhalten. Uns nicht bestimmen zu lassen durch Anerkennung oder Ablehnung, sondern einfach von dem, wie wir bei dir sind und ob du es als richtig ansiehst oder nicht. Und hilf du uns auch, rechtzeitig zu erkennen, wo wir abgeben müssen, wo es an der Zeit ist, anderen die Verantwortung zu übergeben, damit wir nicht Dingen schaden, die wir eigentlich fördern wollen. Herr Jesus, gib du uns da Weisheit und Unterstützung durch Geschwister. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns führt und erinnert an das, was du willst und der uns dann Einsicht und Kraft gibt, es dann auch zu tun. Amen.